Also mich hat der Süden immer angezogen. Ich komme ja auch selber aus dem Süden, sozusagen aus dem niederbayerischen Land. Und meine erste Reise als Heranwachsende war Palermo. Da war ich gerade 18 und bin allein nach Palermo und auf einem Markt gelandet, der mich überhaupt nicht mehr losgelassen hat. Und zwar war das die Uccheria. Das ist ein alter Markt, seit dem 11. Jahrhundert existiert. Und über den habe ich ungefähr so 5-6 Jahre geforscht und auch geschrieben und bin dann Stück für Stück weiter ins Landesinnere. Also zurzeit zum Beispiel mache ich eine Untersuchung über die Lebensbedingungen beziehungsweise die Veränderung der Lebensbedingungen über sizilianische Hirten. Das ist das Thema, das mich zurzeit brennend interessiert.
Das heißt, Sie sind jetzt auf Sizilien auch wieder bei der Landbevölkerung gelandet. Ja. Aber wie Sie eben auch schon sagten, Sie sind selbst auf dem Land in Bayern, konkreter im Bayerischen Wald geboren. Ja. Und da haben Sie, also nicht nur im Ausland, sondern auch da haben Sie jetzt eine wunderbare Geschichte zu erzählen, die Sie die letzten 2-3 Jahre begleitet hat.
Ja, die letzten 2-3 Jahre nicht. Es ist schon ein Jahr her, dass die letzte der beiden Schwestern eben auch aus dem Leben gegangen ist. Aber die Geschichte insgesamt hat mich gut 3 Jahre Besuchssituation gekostet, in Anführungszeichen, und 2 Jahre Schreibarbeit. So.
Und dabei herausgekommen ist das Buch Schwalbennester, zwei ledige Bäuerinnen erzählen. Vielleicht erzählen wir erst einmal etwas über die beiden ledigen Bäuerinnen, Maria und Sensi. Wie haben Sie sie kennengelernt?
Also ich habe sie kennengelernt über einen Zeitungsartikel einer Lokalzeitung, die ich normalerweise nicht so häufig lese. Und aufgefallen sind mir dabei ein paar Kleinigkeiten, nämlich das zum einen, dass die eine der Schwestern weit über 70 allmorgendlich ein Bad im Hofgrand nimmt und die andere der beiden Schwestern also auch sich sehr mit den Ahnen verbunden fühlt, und zwar in einer Weise, die für mich sehr unüblich war. Und daraufhin habe ich den beiden geschrieben und bekam, also dass ich sie gern kennenlernen würde, dass ich den Artikel gelesen habe, und bekam dann ungefähr ein halbes Jahr keine Antwort. Und dann kam die Antwort und bin dahin.
Und zuerst haben Sie, glaube ich, eine kleine Wand der Ablehnung gespürt, zumindest nicht gerade sind Sie mit offenen Armen empfangen worden, und das hat sich aber dann enorm verändert.
Ja, also am Anfang, die beiden hatten extrem hohes Misstrauen, sie hatten sich auch genau erkundigt, wo ich herkam, also deswegen hat die Antwort auch so lange gedauert, bis sie wussten, aus welcher Familie ich stammte im Nachbarort, und als sie das klar hatten, durfte ich sie besuchen. Und die ersten 4-5 Male waren schon extrem mit viel Misstrauen gekoppelt. Ja, ja. Hm.
Und wie haben Sie dann quasi das Vertrauen der beiden Frauen gewonnen?
Ja, ich bin einfach immer wieder gekommen. Also ich ließ mich nicht so abhalten. Und es war auch so, dass Maria und Sensi mit dem Vorhaben, dass ein Buch daraus werden könnte, auch ein Interesse an meiner Person dann plötzlich bekamen, ja. Also wenn es ein Birchel wird, dann tun wir das schon besetzen. So war das ungefähr, ja.
Und erzählt haben Sie dann immer mehr. Also ja. Und das ist das Faszinierende. Es ist wie plötzlich wie ein Sog, der einen da überkommt, wenn man das Buch liest. Man hat das Gefühl, man begleitet sie. Man lernt immer Schritt für Schritt die beiden Damen näher kennen. Mhm. Und lernt natürlich dann durch ihre Erinnerungen unheimlich viel von diesen Traditionen und vor allen Dingen von der Familie kennen, ja, aus der dieser Hof, auf dem die beiden leben, nämlich ganz alleine auf dem Dammerlhof, wie der sich so entwickelt hat.
Ja, also das Interessante an den beiden Frauen lag für mich schon in ihrer Biografie, nämlich vom Urgroßvater an, der 1819 geboren war, waren auf dem Hof immer wieder 4 oder 5 unverheiratete Frauen. Also die da entweder mitgearbeitet haben als deren Kinder, weil die Söhne irgendwo anders waren oder die auch starben. Jedenfalls diese starke weibliche Ausrichtung war was ganz Besonderes in der Biografie von Maria und Sensi auch, weil diese Frauen sehr weiblich geprägt waren, auch in ihrer Erziehung. Sie hatten am Schluss 2 sehr strenge Personen vor sich, also die letzten 20 Jahre waren die Erziehungstanten auch ledige Frauen. Also es waren 4 Frauen auf dem Hof, die nicht verheiratet waren und nicht nur nicht verheiratet, sondern auch nicht versext. Das ist das Wichtige daran, weil sie auch keine Männer hatten. Also die waren nicht nur nicht verheiratet, sondern sie hatten auch keine Männer in ihrem Leben. Das weiß man in so einem Dorf ja.
Und also eine der letzten, die sie erzogen hat, war die Dodei zum Beispiel. Und die war, was natürlich Maria und Sensi auch sehr wieder verbindet, wahnsinnig gläubig.
Ja, also die Maria war ganz extrem gläubig, wobei sie auch von dem Urgroßvater her immer ein Prophezeiungsbuch noch mit sich herumtrug, das sie auch zu Rate zog. Also das war nicht immer so, dass sie nur bibelfest war, sondern wenn sie sagte auch, von der Bibel lese ich immer nur ein oder zwei Sätze auf einmal, damit ich mir das merken kann, was da drin steht. Aber wenn ihr das für ihren Lebensentwurf nicht ausgereicht hat, hat sie auch zu dem Prophezeiungsbuch noch gegriffen, das von Urgroßvaters Zeiten dann noch auf dem Hof liegt. Das muss man sich ja mal vorstellen, ja.
Und dieser Urgroßvater und sein Prophezeiungsbuch war bestimmt auch so eine der ersten Bausteine für dieses Selbstbewusstsein und für diesen wahnsinnigen Stolz, den die beiden Frauen dort allein auf ihrem Hof hatten.
Also der Urgroßvater wurde von beiden wirklich bewundert. Ich werde es nie vergessen, als ich zum ersten Mal auf den Hof kam, in eine wunderbare Stube, dass mich die Maria als erstes zu einem Bild, das sie selber gemalt hat, so wie sie sich ihren Urgroßvater vorstellt, geführt hat. Und die erste Erzählung ging über diesen Mann. Das war ein großer, stattlicher Mann und klug war er. Und er hat sogar die Priester dazu gebracht, dass sie ihn an Sonntagen besucht haben. Also 8 bis 10 Kilometer sind die Priester aus Waldkirchen zu diesem Mann gelaufen, um sich mit ihm zu unterhalten. Und diese Geschichten, die hat die Maria so erzählt, als wären sie von heute. Also ich hatte immer das Gefühl, dieser Hof ist dauernd von Vorfahren bevölkert, aber eigentlich sind die ja auch wirklich da. Ich begegne ihnen ja ständig.
Ja, das hat mal genau diesen Eindruck, dass dieser Hof quasi eine Gleichzeitigkeit hat, eine Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ja, ja.
Denn das Jenseits spielt natürlich auch jede Sekunde eigentlich in deren Leben eine ganz große Rolle.
Ja, ja.
Für das hin sie natürlich streben?
Also die Jenseitsbezogenheit, die ist auch ein Teil der Überlebensstrategie dieser beiden ledigen Frauen gewesen, weil wenn sie sich aufs Jenseits beziehen, also auch im gläubigen Sinn jetzt, nicht nur auf den Großvater, sondern dann muss man es ja immer zur Seligkeit bringen. Das heißt, man muss ein ganz bestimmtes Leben führen, man muss vergeben, man muss viel verzeihen. Und das hat ihnen zum Beispiel ihren Außenseiterstatus, den sie auf dem Dorf ja auch hatten, immer wieder erleichtert. Also ich habe oft diese Schleue und diese Klugheit, mit der die mit Menschen umgingen, wirklich bewundert.
Also dieses bisschen Außenseiterstatus, das können wir vielleicht auch mal ganz kurz aus einem Zitat aus Ihrem Buch vorstellen, in dem Sie uns Kirschgang vorlesen. Und Kirschgang zeigt uns auch, dass das Buch auch dialektgefärbte Sprache hat, es ganz einfach sehr authentisch dadurch werden lässt.
Kirschgang. Wenn wir in die Kirche sind und haben noch kein Auto gehabt, den ganzen Weg zu Fuß, dann haben die Leute erzählt, was die Dammalweiber wieder angehabt haben. Und dann wollten sie, dass die Naderin das auch für sie nähen sollte. Und dann haben sie wieder gesagt, die hätten sich halt gescheiter anziehen sollen. Dann hätten sie auch einen Mann gekriegt. Nie übers Knie, Figur nicht hochgespielt. Die Zenzi hat einen anderen Körper gehabt. Und wenn die Schneide gegangen ist, das hat den Männern gefallen. Wir haben überall die Schuld gekriegt. Nicht anders sein, gleich mit den anderen. So wäre es den Leuten recht gewesen.
Vielen Dank. Ich glaube schon, dass man da gemerkt hat, dass wir es mit zwei ganz starken Persönlichkeiten zu tun haben, die fast nicht von dieser Welt sind, auch so ein bisschen. Also das war so manchmal mein Gefühl. Und dann wiederum waren sie aber ganz heutig. Ja? Also sie fahren ja auch Auto, die beiden Damen. Fuhren Auto.
Also nicht von dieser Welt, das könnte ich so, ja, so von der Atmosphäre vielleicht, kann man das so empfinden, wenn man diese beiden Frauen sich erliest, ja. Aber in Wirklichkeit waren die sehr wohl von dieser Welt. Also erstens einmal wussten sie sehr genau Bescheid, wie sie sich in dieser ihrer Welt zu bewegen hatten. Also in dem Dorf, das damals, als ich das Dorf kennengelernt habe, hatte das noch 10 Häuser, ja, und im alten Dorfkern. Und jeder weiß alles über jeden, das ist ja ganz klar. Und darin muss man sich bewegen. Und die beiden hatten auch Land. Also dieser Außenseiterstatus, der kam nicht nur zustande durch die Eigenwilligkeit dieser zwei Menschen, dieser zwei Frauen, sondern die haben auch verhindert, dass das Dorf sich zum Beispiel in eine Richtung ausbreiten kann, weil sie hatten Baugrund. Und vor dem Dorf. Und diesen Baugrund haben die nie verkauft. Also hat das Dorf sich in einer Richtung überhaupt nicht ausbreiten können. Das muss man sich mal vorstellen. Also da hatten auch viele Leute, hatten mit denen schon was abzuhandeln.
Ja, das war auch dieses, diese Bauernschleue, also Maria, die eigentlich von den beiden so ein bisschen langsamer gewirkt hat, hat aber natürlich das ganz klar erkannt und sich beraten lassen. Wofür haben Sie denn diesen ganzen Grund da eigentlich immer bewahren wollen? Für die Vergangenheit? Weil Kinder hatten Sie ja keine.
Das Erbe unserer Vorfahren, das gibt man nicht so her. Da gibt es ja auch einen Text zum Beispiel, da erzählen Maria und Sensi, ich sage mal, die haben auch Brot gebacken. Ich sage, Mensch, Maria und Sensi, warum denn diese schwere Arbeit noch im Alter? Ja? Die sind um 4 aufgestanden zum Brot backen, um Brot zu verkaufen und die Bauernrente aufzufrischen. Dann hat sich die Maria hingesetzt, da habe ich gesagt, du könntest doch auch was verkaufen. Nein, Christine, schau die anderen an, die es verkauft haben. Jetzt sitzen sie drinnen in ihren Stummen und langweilen sich. Also die hatten das Erbe der Vorfahren, gibt man nicht her. Also das ist ganz, das ist ja auch eine fast bäuerliche Tradition irgendwo.
Ja, und es war natürlich auch nicht nur die Tradition, sondern auch dieses, wir können das Brot besonders backen. Also unser Brot ist etwas ganz Besonderes. Ja. Die haben, glaube ich, das war auch so ein ganz starker Eindruck beim Lesen, niemals irgendwelche Schwäche fast gezeigt. Die sind unglaublich diszipliniert gewesen, die beiden.
Naja, die haben Schwäche nach außen sowieso nicht, aber die haben auch manchmal Schwäche voreinander nicht gezeigt. Also zum Beispiel hat die Zenzi jahrelang, lief die mit dem Bruch rum. Und es steht beschrieben, wie sie das gemacht hat, dass das niemand sieht. Und da hat sie, glaube ich, 10 Jahre gewartet, bis sie mal auf dem Operationstisch lag. Also die hat auch der Maria gegenüber nicht gezeigt manchmal, was wirklich mit ihr war.
Sie waren schon sehr unterschiedlich. Sie wirken wie ein Team, aber sie waren schon sehr unterschiedlich.
Absolut, ja.
Und die sympathischere für mich von den beiden war die Zenzi. Und vielleicht kommt das daher, weil die Zenzi, die hat so was Verträumtes und so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so Modernes, Junges.
Ja. Die hatte was Junges und die hatte auch einen ganz, also obwohl sie schwer gearbeitet hat, hatte die einen ganz, ganz leichten Gang. Das war immer auffallend. Ich habe mir immer gedacht, bei der Arbeit, wie kann man da so laufen, so gehen, wie die das macht. Und die Zenzi hat ja zum Beispiel auch ein bisschen von Männern erzählt, was ja bei der Maria nie der Fall war. Und die Zenzi verwahrt in ihrem Nachtkästchen ja auch Lippenstift und Puder. Das wäre der Maria nie eingefallen zum Beispiel. Also die Zenzi war die leichtere, sag ich mal. Die Maria war in ihren Gedanken verhaftet, in der Bibel, in dem sich auf die Vorfahren beziehen, das Leben meistern. Und die Zenzi, die Mari, es wird schon.
Ja, die Zenzi, die ist hier auch abgebildet, also diese beiden Fotos, es sind nämlich viele Fotos auch in dem Buch von Ihnen, diese beiden Fotos, die fand ich unheimlich anrührend und schön. Also diese Frau mit ihrer Katze, mit ihrem Richard. Also Zenzi hat auch Gefühle gezeigt. Sie hat bis zum Schluss, also Zenzi erleben wir, wird sterben in ihrem Buch. Ja. Aber bis zum Schluss denkt sie an ihren Richard. Und der ist auch ein Lächeln wert.
Also was ich nochmal sagen möchte, was mir sehr am Herzen lag, ist, über diese beiden keine Geschichte zu schreiben. Also ich wollte keinen zusammenhängenden Text. Das sind Einzeltexte und jeder Text kann auch als einzelner Text gelesen werden. Die Texte dann im Zusammenhang ergeben ein Bild über diese beiden Frauen. Aber an sich sind es Fragmente, Miniaturen, die über diese beiden Frauen Auskunft geben. Und das war mir sehr, sehr wichtig, die nicht zu einer Prosa umzuformulieren. Also das war...
Aber es ist wie Sie sagen, wie ein Puzzlestück oder wie Einzelteile, die man jedes für sich anschauen kann, aber die auch ein Ganzes ergeben. Das hängt ja auch mit dem Titel zusammen, Schwalbennester. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
Also von diesem Titel kam man nicht mehr weg, weil der von Anfang an irgendwie da war. Und zwar als die Marie und die Zenzi wussten, dass ich ein Buch daraus machen möchte, hat die Maria ja auch immer wieder ein bisschen gefragt, was ich denn so schreibe. Und ihr hat das Schreiben nie so besonders gefallen. Also die hat immer gesagt, da muss noch mehr Pfeffer rein und da noch mehr Salz und da kannst du auch noch das reinschreiben. Und ich habe das eben nie gemacht und irgendwann einmal hat sie sich hingesetzt und gesagt, Christine, du musst schreiben, so Gedanken, ein bisschen zusammengekittet wie Schwalbennester. Und das wurde dann einfach der Titel, da kam man nicht mehr weg von diesem Schwalbennester.
Aber Sie scheinen ja ganz eng mit den beiden zum Schluss auch über Ihre Arbeit gesprochen zu haben.
Ja, ich habe nicht nur über meine Arbeit gesprochen, ich habe Ihnen die auch gezeigt. Also ich habe Maria und Zenzi kennen dieses Manuskript. Also es war mir sehr wichtig.
Also damit auch das Vertrauen einfach bis zum Schluss...
Ja, ich weiß nicht, ich mache das immer so. Also wo ich auch bin, ich zeige den Menschen, was ich über sie mache oder mit ihnen mache. Sonst könnte ich ja gar nicht ethnologisch arbeiten sowieso. Aber zu den Fotos auch nochmal wollte ich kurz sagen. Also es war wirklich die Geschichte und die ist auf den Fotos auch dokumentiert, glaube ich. Vom Misstrauen am Anfang hin zu dem Blick vor den Spiegel. Also das letzte Bild ist, wo Maria sich vor dem Spiegel frisiert. Und so ein Bild kann man nicht einfach so machen. Also man kann nicht sagen, Maria, stell dich mal hin, ich möchte jetzt, dass du dich frisierst. Sondern die Geschichte dieser Begegnung und ihrer langsamen Annäherung ist in den Fotos auch sehr gut zu sehen, finde ich.
Hm? Gab es denn für Sie persönlich auch eine Annäherung an Ihre Heimat? Weil Heimat ist ja zum Beispiel ein der Schlüsselwörter für die beiden Damen. Sind Sie durch das nähere Kennenlernen mit den beiden Frauen auch wieder so ein bisschen mehr auf Heimatgefühle also gekommen?
Für mich ist meine Heimat immer ein bisschen vermintes Land. Und also vielleicht sind einige Minen entfernt worden durch das Schreiben über das Buch Maria und Zenzi. Aber Heimat ist für mich schon noch immer, diese niederbayerische Heimat ist für mich schon noch immer ein schwieriges Land.
Ja, die beiden, die hatten ja gar kein Verständnis. Die haben das ja gar nicht verstanden, dass sie da in Berlin oder wo auch immer leben. Ja?
Nein, die Maria hat immer gesagt, also sie versteht überhaupt nicht, warum ich von zu Hause fort bin, weil ich doch schon ins Moderne hineingeboren wurde. Also zu ihrer Zeit, als sie groß wurden, da sah das noch anders aus. Aber jetzt ist doch eigentlich alles ganz gut. Und sie sagt, ja, die Priester sind da, die Dichter, sind auch viele geistige Leute da und die haben mit dem Herrgott gesprochen. Keine Waldbrände, kein Hochwasser. Ist doch schön hier. Also kann man doch nichts sagen.
Umso erstaunlicher war es, dass sie ihnen quasi doch die Tür dann aufgemacht haben. Ja, also ja. Nicht gesagt haben, oh mein ja. Gott, die quasi Zugereiste.
Und ja, Entschuldigung.
Ja, das mit der Heimat, das ist nämlich auch so eine dieser typischen Schlusssätze einer Geschichte für mich. Also die konnten Geschichten erzählen über ihre Heimat und über ihr Gefühl zu ihrem Stück Land. Und zum Schluss stand dann da, das hat doch der Bruder aus Russland immer geschrieben. Dann ist man so total erschrocken.
Ja.
So ist es auch mit den Haaren. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte mal.
Ja, also der eine Bruder mit den Haaren, ja. Also diese Texte sind auch assoziativ geschrieben. Und mit den Haaren, da kämmt die Maria sich zum Beispiel und macht sich einen Scheitel, beschreibt es ziemlich genau. Und erzählt dann, ja, jetzt fertig ist die Frisur, so habe ich mir da was eingesteckt. Und so wie ich es bei der Zahnfamilie mal gelesen habe, die haben sich entfrisiert auf die Nacht, weil abends hat sie die Knoten runter. Und der Schlusssatz ist dann, und dann haben sie es umgebracht. Also so hat die auch erzählt. Ne? Es fängt bei der Frisur an und hört mit einem Geschichtsereignis auf. Also das ist auch eine Art, mit dem Leben umzugehen.
Also man hatte das Gefühl, da war unheimlich, also die haben ja nicht so viel gesprochen, stelle ich mir so vor, aber wahnsinnig viele Assoziationen, die da bei denen irgendwie dann sich zu einem abgerundet haben. Und Da, Sie sind ja nicht oft rausgekommen, auch wenn Sie ein Auto hatten, aber da konnten Sie nicht so gut mitfahren. Sie hatten aber eine, vor allen Dingen Maria in dem Fall, eine große Fantasie. Und das Erstaunlichste ist, unter anderem die Quelle Ihrer Fantasie war ein uraltes Buch.
Ja, also eigentlich dieses Buch war zu einem Buch gebundene Zeitschriften, die Zeitschrift fürs Haus, 1905 erschienen, die hat der Vater gesammelt, der Großvater gesammelt, der Vater gesammelt, der Vater ließ es letztlich binden zu einem Buch. Und wenn man das liest, wenn die Maria durch das Buch, wenn die Maria blättert, der Titel heißt, glaube ich, von dem Text Die feinen Damen. Es ist ja fast wie Internetsurfen, obwohl sie da ja mit nichts zu tun hat. Internet gab es in dem Haus nicht. Also die Stöckelschuhe, die Badeanzüge, wo sie da überall hinläuft, nach Dresden in die Gemäldegalerie in ihrer Fantasie. Dann Rembrandt steht neben Lochstickerei zum Beispiel. Das hat mich auch immer fasziniert, wie gleichgeschaltet die Bedeutung von Rembrandt und Lochstickereien waren. Das war für Maria einfach beides gleich, weil es etwas visuell Anrührendes war. Und daraus hat sie sehr viel Kraft gezogen. Ja? Und dieses Buch ist ihr Fernseher, das war ihre Welt, absolut. Ja.
Und das war das Buch, das war die Sonntagszeitung
für das Deutsche Haus
von 1905.
Ja.
Und die Maria, die hat ja, als die Zensi dann gestorben ist, sich auch einen Fernseher geholt.
Ja, die Maria hat sich dann Fernseher geholt mit Satellitenschüssel, aber die Maria ist dann so Stück für Stück, so ganz langsam, man kann fast sagen, aus dem Leben geschlichen. Sie hatte einfach keine Lust mehr, ohne die Zensi zu leben. Ja.
Und das heißt, der Dammerlhof ist jetzt ohne die beiden ledigen Bäuerinnen?
Der Dammerlhof ist ohne die ledigen Bäuerinnen, der steht aber Gott sei Dank unter Denkmalschutz, sodass man ihn nicht verändern kann. Es ist ein wunderschönes Haus mit einem sehr schönen Innenhof und einem alten Getreidekasten gegenüber. Den Hof hat ein Neffe geerbt aus Waldkirchen, aus dem Nachbarort. Und der hat den Baugrund verkauft und einen, ich möchte nicht beschreiben, aber einen Reitstall vor das Dorf gebaut.
Also es hat sich viel verändert.
Ja.
Wenn wir aber Ihr Buch lesen, das ich wirklich sehr ans Herz legen kann, weil es eine überraschende Lektüre ist, um wieder einmal in eine andere Welt so ein bisschen einzutauchen, die ganz nah aber mit unserer verbunden ist, empfehle ich Ihnen Christine Zuppinger, Schwalbennester, zwei ledige Bäuerinnen erzählen, erschienen im Steidl Verlag. Vielen Dank, Frau Zuppinger, dass Sie bei mir auf dem blauen Sofa waren.
Gerne. Danke fürs Zuhören.